Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Redneragenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich bin sehr froh, heute Bibiana Steinhaus zu begrüßen. Bibiana Steinhaus war die erste weibliche Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga und auch auf internationalem Parkett, insbesondere im Frauenfußball, sehr erfolgreich. Herzlich willkommen, Bibiana.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Roland. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie in den kommenden Minuten ganz viel Spaß an unserem gemeinsamen Gespräch haben.
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Das Erste, was mir sozusagen auf der Seele brennt, du hast in deinem Leben ja viele, viele hunderte Kilometer hinter dich gebracht, laufenderweise, schwimmenderweise, wie auch immer. Wie ist das jetzt nach Beendigung der Karriere? Wie hältst du dich fit?
Aber da bin ich
Oder
immer noch.
machst du gar keinen Sport mehr?
Ich bin immer noch sehr viel sportlich unterwegs und tatsächlich dem Anlass unseres Gesprächs heute angemessen, London Speaker Bureaus. Ich bin gerade in London. Ich lebe ja mittlerweile in England und hier gibt es die Tradition, die englische Tradition der Park Runs. Sie sind hier gestartet. Also jeden Samstag 9 Uhr gibt es verschiedene Location. Mittlerweile auch weltweit, an denen sich getroffen wird und jeder bewegt sich 5 Kilometer. Das kann laufenderweise sein, das kann walkenderweise sein, das kann mit Hund, mit Kinderbuggy, mit allem Möglichen sein. Das ist eine ganz, ganz tolle Bewegung, um Menschen einfach zusammenzubringen, gemeinsam sportlich aktiv zu sein. 9 Uhr samstags morgens, das ist meine Zeit für Bewegung, noch immer.
Also also zumindest schon mal 5 Kilometer einmal pro Woche.
Ja, mindestens.
Aber das hätte ja jetzt nicht gereicht, nochmal ein Bundligaspiel oder überhaupt ein Fußballspiel zu pfeifen. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr machen.
Das hätte nicht mal für eine Halbzeit gereicht. Tatsächlich legen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in einem Fußballspiel circa 13 bis 15 Kilometer zurück. Und das natürlich in sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit. Also das ist natürlich sogar die Herausforderung, die ganzen Intervallsprints vorwärts, rückwärts, seitwärts, dem Spiel angemessen, in angemessener Geschwindigkeit dann eben auch zu folgen und immer noch in der Lage zu sein, bei all der körperlichen Anstrengung auch nach 90 Minuten noch richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist die Herausforderung.
Also da kommen wir natürlich später noch zu, wie man das macht. Du bist aufgewachsen in Bad Lauterberg bei Göttingen. Das kennen ja, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele. Aber ein alter Kurort ist das, glaube ich, ne?
Dann haben die Menschen etwas verpasst, wenn sie Bad Lauterberg nicht kennen. Ein ganz wunderschöner, heimlicher Kurort zwischen lauter Bergen, wie der Name schon sagt. Und bin dort sehr, sehr glücklich behütet aufgewachsen und bin ja auch lange Zeit nie aus Niedersachsen rausgekommen.
Also zunächst dann, aber doch sehr, sehr sportlich auch schon unterwegs gewesen. Du hast ja relativ früh mit dem Sport, mit sehr unterschiedlichen Sportarten angefangen.
Ganz genau, durch meine Eltern, durch meine Freunde, Schulkameraden haben wir immer sehr viel Sport getrieben. Es hat mit dem Schwimmen angefangen und ist dann über Tennis zum Fußball gekommen. Und wie es so ist, alle meine Schulkameradinnen sind zum Fußballspielen gegangen und haben sich zum Fußballspielen verabredet, bin ich natürlich mitgegangen. Mein Vater ist Fußballschiedsrichter. Und da war dann sozusagen der Übergang in das ehrenamtliche Amt des Fußballschiedsrichters ein kurzer Weg für mich. Ich wusste, was mich erwartet und hatte da eine ganz gute Vorstellung. Und so bin ich in die Fußballszene gerutscht.
Also Fußballszene, wenn man jetzt sozusagen den Meldungen glauben darf, dann war dein fußballerisches Talent, ich muss das dann so sagen, eher überschaubar. Zumindest hast du gesagt, da spiele ich nicht lange mit, sondern hast du relativ schnell die Seiten gewechselt auf die Schiedsrichterseite.
Ja, es war sehr schnell erkennbar, dass meine fußballerischen Qualitäten wahrscheinlich nicht für die Liga ausreichen, die ich eventuell pfeifen könnte. So kam die Prioritätensetzung zustande.
Und dein Vater war dann zunächst dann, sozusagen derjenige, der den Weg gepflastert hat, dass du auf die Schiedsrichterlaufbahn kamst.
Genau, der hat mich inspiriert, diesen Weg einzuschlagen und diese ganz unterschiedlichen Kriterien und Anforderungen auch zu leben. Also es ist ja, zum einen muss man sich dann mal erstmal hinsetzen und mal die Fußballregeln tatsächlich lernen. Wir meinen ja alle, wir kennen die und können damit ganz gut umgehen. Das konnte ich vor dem Fernseher auch immer.
Entschuldige, wenn du sagst alle, meinst du alle Schiedsrichter oder alle Zuschauer?
Vor allem alle Zuschauer. Und sich dann aber wirklich mal intensiv mit dem Regelwerk auseinanderzusetzen, ist nochmal was ganz anderes. Und da lernt man wirklich ganz viele Dinge, die auch mir nicht bewusst waren. Also ich habe jahrelang Fußball gespielt, aber die Regeln in der Form kannte ich tatsächlich nicht. Und die zu lernen und sich intensiv damit auseinanderzusetzen und dann in die Verantwortung des Schiedsrichters zu rücken und diesen Regeln auch Anwendung zu verschaffen und die umzusetzen auf dem Feld mit direktem Feedback von mindestens 22 Beteiligten unter Beobachtung natürlich auch von Zuschauern, von Trainern und das zu kommunizieren und zu sagen, wie wir jetzt miteinander verfahren, wo unser gemeinsamer Nenner ist. Das war eine echte Herausforderung und für, damals war ich 16, als ich angefangen habe, eine tolle Lebensschule einfach auch, dieser Prozess, Regeln zu erlernen, anzuwenden, umzusetzen, mit Menschen zu kommunizieren, das hat mir auch für meinen weiteren Lebensweg wirklich sehr geholfen.
Also sozusagen jetzt kleine Abschweifung in das Berufliche, weil du hast dann ja, wenn du sagst Regeln, bist dann ja auch auf die Polizeischule gegangen und bist Polizistin geworden. Oder war das hauptsächlich Innendienst?
Polizeibeamtin im Land Niedersachsen, sowohl im Außen- als auch im Innendienst. Und ja, da merkt man schon sehr deutlich die Überschneidung. Sowohl als Polizeibeamtin als auch als Schiedsrichterin gilt es immer darum, Regeln umzusetzen, also exekutiv zu handeln und Menschen zu begleiten, im besten Fall zu moderieren, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, wenn sie über einen Sachverhalt uneins sind. Und das gilt für beide Berufungen in diesem Fall. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht.
Es gibt ja schon große Parallelen dann zwischen den beiden. Man muss ja in relativ heiklen Situationen tagtäglich, sowohl auf dem Fußballplatz auch als Polizistin, dann irgendwie vermitteln oder eine Lösung finden oder wie auch immer. Wie weit hat dir das denn tatsächlich auf dem Fußballplatz geholfen?
Absolut, ganz, ganz viele Parallelen zwischen Polizei und Schiedsrichterei. Und es hat mir, glaube ich, in beiden Berufungen sehr geholfen. Das hat aufeinander aufgebaut. Ich konnte Erfahrung und meine Talente sicherlich von einem Feld ins andere übertragen. Wir haben auch unter den Schiedsrichtern ganz viele Lehrer. Und das ist auch keine Überraschung, wenn man mal auf so ein Skillset von Lehrern schaut. Also erklärend, mitnehmend, Menschen dort abzuholen, wo sie in ihrer persönlichen Entwicklung sind, sie zu betreuen, sie weiterzuentwickeln, und eben auch da mit Gruppen von Menschen entsprechend umzugehen. Also tatsächlich, wenn man mal auf die Qualitäten, die Kriterien, die einen Schiedsrichter ausmacht, wenn man da mal genau hinguckt, dann merkt man sehr deutlich, dass es da ganz, ganz viele Parallelen gibt in beiden Welten.
Und wann bist du dann letzte Schicht gefahren im Polizeiauto?
Oh, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Irgendwann war es dann in meinem Fall so, dass die mediale Sichtbarkeit so hoch war, dass ein normaler Polizeidienst leider nicht mehr möglich war.
Ah ja, okay, aber leider sagst du, okay. Also ich kann unmöglich jetzt sämtliche Stationen aufführen und auch die ganzen Erfolgsstationen, die du durchlaufen bist und hast. Aber du bist siebenmal Schiedsrichterin des Jahres geworden. Du warst die erste Bundesliga-Schiedsrichterin in Deutschland. Du hast große Endspiele, insbesondere im Frauenfußball, auch gepfiffen. Was war für dich denn das tollste Spiel?
Ja, das ist immer so schwer zu sagen, weil ich finde, dass ich ganz, ganz vielen Spielen, die auch schön waren, irgendwie nicht gerecht werde. Also so eine Wertung aufzumachen, ist natürlich hart. Es gibt sehr besondere Spiele, die in meinem Leben einen besonderen Platz haben, die aber auch in der Historie, kann ich ja heute schon sagen, einen besonderen Platz haben. Also zum Beispiel das erste Bundesligaspiel, das ich leiten durfte in Berlin. Berlin, geschichtsträchtiger Ort, per se, dann im Olympiastadion in Berlin, Hertha BSC gegen SV Werder Bremen. Mit Live-Übertragung in 142 Länder. Das war ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass mir die Chance gegeben wurde, mein letztes Spiel beim Supercup zu leiten zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund mit meinem Team, was mich über Jahre auf dem Feld auch begleitet hat. Also das sind sicherlich Momente, die herausstechen und dann natürlich im internationalen Spielkalender Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 in Frankfurt auf heimischem Boden, ganz außergewöhnlich. Olympia-Finale im Wembley-Stadion 2012 in London. Da möchte natürlich jeder Fußballer, jeder Schiedsrichter mal auf diesem grünen Rasen stehen. Da werden Legenden geboren. Also das ist schon sehr außergewöhnlich, dabei sein zu dürfen.
Man hört ja auch die Emotionalität, wenn du es so ein bisschen da Revue passieren lässt. Und das ist, glaube ich wohl, dass es ganz schwierig ist, da dann jetzt das tollste oder schwierigste möglicherweise Spiel auch zu benennen. Aber auch das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Das weiß man ja vorher nicht. Was ist denn so eine typische Schwierigkeit oder eine Schwierigkeit, die du im Nachhinein dann mit einem bestimmten Spiel oder Spieler vielleicht auch verbindest?
Zum Anpfiff weiß man ja nie, was einen erwartet. Das ist so ein bisschen wie der Arbeitstag bei der Polizei. Man geht zur Schicht und man weiß einfach noch nicht, was der Tag bringt. Das ist das Salz in der Suppe. Das ist aber natürlich auch die Herausforderung. Und sich auf alle Eventualitäten und Möglichkeiten einzustellen und einen Plan und eine Checkliste zu haben für alles, was einem theoretisch begegnen könnte, das ist spannend. Und dann muss man sich auch ein Stück weit auf seine Erfahrungen, auf sein Bauchgefühl, auf seinen Instinkt verlassen können. Und da auch das ist ein Talent, da besonders hinzuhören. Also insofern gut vorbereiten. Ich bin ein großer Fan von guten Vorbereitungen. Das ist elementar. Keine Vorbelastung. Auch das ist wichtig, um jeder Situation neu und neutral zu begegnen. Und dann einfach ein bisschen Vertrauen zu haben in das eigene Talent, dass ich mit Situationen umgehen kann, die mir entgegengebracht werden.
Du hast gerade schon erwähnt, also jahrelang hat das gleiche Team dich begleitet. Ist das so, dass du die selber aussuchen darfst oder sagt der DFB oder wer auch immer, das sind die drei, vier, fünf Leute, die heute aufs Spielfeld kommen?
Ich hatte glücklicherweise immer großes Mitspracherecht in meinem Team, das mich umgibt. Und das finde ich unfassbar wichtig. Schiedsrichter sind keine Einzelsportler. Wer das glaubt, wird keinen guten Job machen. Schiedsrichter sind Teamsportler, denn sie ergänzen einander. Sie nehmen Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahr. Und diese Blickwinkel, die muss man dann übereinander legen. Und ein gemeinsames Ergebnis erzielen. Und das finde ich ganz wichtig. Was ich an meinem Team immer besonders spannend fand, ist, dass wir waren alle sehr gut in unserem Job. Wir waren aber keine herausragenden Einzelsportler. Wir hatten aber das Vertrauen zueinander, dass wir nicht nur unsere Stärken geteilt haben. Das fällt ja grundsätzlich schon mal ein bisschen leichter. Stärken teilen, man spricht ja gerne über seine eigenen Stärken. Aber was uns gegeben war, ist, dass wir unsere Schwächen miteinander teilen konnten, dass wir genau wussten, wo wir den anderen unterstützen müssen, wo wir helfen können, wo jemand vielleicht nicht ganz so firm ist und ein bisschen Support braucht, Hilfestellung braucht, aufgefangen werden muss oder auch moralische Unterstützung manchmal braucht. Und ich finde, das macht ein gutes Team aus. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern in jedem Arbeitsumfeld. Stärken miteinander teilen ist wichtig. Schwächen miteinander zu teilen ist umso wichtiger, um zu wissen, wie wir uns im Team gut unterstützen können, um ein gemeinsames gutes Ergebnis zu erzielen. Das bedeutet dann auch Diversität im Team. Diversität ist anstrengend und Diversität braucht auch viel Moderation, Aber Diversität lohnt sich.
Und Diversität kommt dann ja insbesondere zum Tragen, wenn ihr oder wenn du international unterwegs warst, weil da konntest du ja dein Team wahrscheinlich nicht mitnehmen, sondern dann gab es die Cross-Cultural Challenges. Also da wurden wahrscheinlich doch Leute zugelost oder wie funktioniert das da und wie weit wird da Rücksicht drauf genommen, dass ihr euch kennt, dass ihr euch versteht oder wird einfach gesagt, wir müssen bestimmte Quoten erfüllen und so ist das jetzt und jetzt musst du mit der Dame aus dem Iran genauso wie aus Südamerika Vorlieb nehmen.
Ja, im internationalen Frauenfußball wurden die Schiedsrichterteams durchaus gemischt. Und dann gilt es nicht nur, eine gemeinsame Sprache zu finden, die in unserem Fall dann natürlich immer Englisch war, sondern es gilt eben auch, eine gemeinsame Interpretation vom Fußball zu finden, um eine Gleichbehandlung natürlich auch darzustellen. Und das ist eine wunderschöne Herausforderung. Und da wird einem auch mal wieder klar, wie wir als Deutsche von außen gesehen werden, was unsere typischen deutschen, sehr stereotypen Qualitäten auch sind und wie das von anderen wahrgenommen wird, wie wir uns einbringen können, ohne zu überpacen, wie andere Nationen einfach andere Prioritäten haben und wie bringt man das Beste aus allen Welten zusammen.
Aber das ist dir offenbar dann auch immer ganz gut gelungen, trotz aller Stereotypen. So, jetzt aber zurück zum Herrenfußball, weil da bist du natürlich in Deutschland besonders dann aufgefallen, nachdem du die lange Karriere im Frauenfußball gemacht hast, aber im Männerfußball, da ist dir ja nun alles Mögliche begegnet. Man darf sicherlich auch sagen, in der Vorbereitung schon mal ordentlich frauenfeindlich Bemerkungen, kritische Bemerkungen. Also darauf hattest du dich wahrscheinlich in irgendeiner Form vorbereitet, aber wenn man dann auf dem Platz steht und Franck Ribéry macht den Schnürsenkel auf, oder es wird auch unliebsamer oder nicht gewünschter Körperkontakt dann gemacht, wie war das? Das kommt ja auch ganz überraschend. Oder
Ja,
vielleicht auch nicht überraschend.
also wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, jeder, der in unserer Gesellschaft bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, wird damit rechnen, dass es Menschen gibt, die diese Entscheidung unterstützen und es wird andere geben, die es kritisieren. Im Fußball ist es ein relativ berechenbarer Prozess. Wenn ich als Schiedsrichter eine Entscheidung treffe, dann gibt es 50% der Menschen, die dafür sind und 50%, die sind dagegen. Insofern ist es etwas, worauf ich mich einstellen kann und wo ich schon im Vorfeld weiß, das ist nicht Gradmesser meiner Entscheidungsqualität, sondern die Frage ist für mich immer, wenn ich morgen früh in den Spiegel gucke, habe ich die bestmögliche Entscheidung für diese Situation getroffen mit den Mitteln und den Informationen, die mir zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Also mein Feedback-Kanal ist ein anderer als die direkten Beteiligten sozusagen. Das war für mich immer wichtig und ist es auch heute noch tatsächlich. Wie stelle ich mich darauf ein, dass ich als Frau zwischen lauter Männern wahrgenommen werde? Also zum einen weiß ich darum, dass ich wahrgenommen werde, denn natürlich fallen Vorbilder auf. Role Models fallen auf. Und wenn wir im deutschen Fußball in der Bundesliga nur einen blonden Pferdeschwanz auf dem Fußballplatz hatten, dann wussten wir auch alle, wo der hingehört, nämlich zu mir. Und das hat halt auch einen hohen Wiedererkennungswert. Dessen war ich mir bewusst und umso wichtiger ist es, sich dann eben auch der Wirkung bewusst zu sein und damit eben auch entsprechend zu agieren. Das hat Vorteile und Nachteile. Zum einen wird die Schublade natürlich schneller aufgemacht, wenn es darum geht, dass Frauen im Fußball ja eigentlich nichts verloren haben und lieber in die Küche zurück und an den Herd. Das zum einen. Zum zweiten wird aber auch eine positive Beurteilung schneller aufgrund des Geschlechts getroffen. Mensch, hätte ich einer Frau gar nicht zugetraut. Also da werden beide Stereotypen sicherlich dann auch schneller bedient. Darum zu wissen, hilft schon mal sehr. Und dann nochmal, wer ist tatsächlich Kritikgeber, wer ist Ratgeber, auf wen höre ich? Und ich kann schon an dieser Stelle sagen, Social Media ist es nicht.
Ja, also du hast gerade davon gesprochen, vom blonden Pferdeschwanz, den man natürlich sieht. Umgekehrt hast du auch immer als Maxime ausgegeben, als Schiedsrichter möglichst nicht aufzufallen. Also das ist ja in deinem Falle geradezu ein Widerspruch in sich selbst. Du bist die Pionierin im Schiedsrichterwesen in Deutschland. Wie siehst du deine Rolle heute auch also retrospektiv als Role Model für Frauen im Fußball oder im Sport vielleicht allgemein?
Als Schiedsrichter nicht aufzufallen. Ich glaube, das war immer ein gutes Kriterium, um Menschen bei ihrem Sport zu begleiten. Das zum einen. Zum zweiten, ja, Wiedererkennungswert, haben wir gerade drüber gesprochen, ist höher. Und das Schöne ist, dass mit diesem Wiedererkennungswert, mit dieser Marke Frau im Profifußball, das eben auch eine Chance ist, eine große Chance, Mädchen, junge Frauen zu inspirieren, zu sagen, diese Tür ist offen, dieser Weg ist möglich, was immer ihr erreichen möchtet, auch im Fußball, kann euer Weg sein, kann das Ziel sein. Also nehmt das Trikot ruhig mal eine Nummer größer. Ich bin sicher, wir werden da reinwachsen. Und dieses Beispiel geben zu dürfen, das ist unglaublich schön, Feedback von jungen Schiedsrichterinnen auch zu erfahren, die sagen so, das möchte ich auch, das habe ich mir zum Ziel gesetzt und ich weiß jetzt, dass das geht. Und das ist nur für mich eine Frage, welche Türen ich aufstoßen muss, damit ich da durchgehen darf.
Aber was macht es denn im 21. Jahrhundert noch so schwer, dass Frauen sozusagen auch im Männerfußball, wie du das gemacht hast, Karriere machen?
Dass wir, ich glaube, was schwierig ist, dass wir zu wenig weibliche Repräsentanz in allen Entscheidungsebenen im Fußball haben. Und das kann in den Vereinen sein, das kann in den Verbänden sein. Wir müssen es einfach schaffen, mehr Diversität zu repräsentieren. Wenn wir in unsere Stadien gucken, in die Besucherränge gucken, dann sind ein Drittel der Zuschauer mittlerweile weiblich. Aber wir sprechen die Frauen auf den unterschiedlichen Ebenen, Repräsentantenebenen nicht an. Und da ist es wichtig, dass wir nacharbeiten. Wenn wir es schaffen wollen, den Fußball weiterzuentwickeln, auch als Produkt weiterzuentwickeln, alle miteinander, dann müssen wir es schaffen, alle Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Und 51% der Bevölkerung sind nun mal weiblich. Und da ist es wichtig, dass wir diese Repräsentanz eben auch in Entscheidungsgremien widerspiegeln, damit eben auch Entscheidungen, die für die Zukunft getroffen werden, die Menschen inspirieren, die an der Fu Zukunft des Fußballs teilnehmen wollen.
Aber wie kann man denn die Leute dafür begeistern? Also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwo mal gelesen, meine ich, dass 1970 das Frauenfußballverbot aufgehoben wurde. Heißt, Frauen durften nicht in der Öffentlichkeit Fußball spielen oder waren als Mitglied im DFB gar nicht willkommen.
Ganz genau, da ist die Historie. Also es gab lange Zeit, war Frauenfußball in Deutschland unter dem Mantel des Fußballbundes gar nicht erlaubt. Und die Frauen haben damit ja, gedroht, kann man ja fast sagen. Also die Frauen haben angekündigt, sie würden für sich eine eigene Liga und einen eigenen Verband aufstellen, wenn der DFB sie nicht mitspielen lässt. Und da war die Stunde des Frauenfußballs im deutschen Fußball dann geboren. Und das gibt es ja in den verschiedensten Bereichen unserer Geschichte, wenn wir einfach mal zurückgucken. Frauen brauchten auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal die Erlaubnis ihres Ehegatten, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Das Wahlrecht für Frauen ist ja auch relativ spät eingeführt worden. Und die Schweiz hat da ja am längsten gebraucht, um das voranzutreiben in europäischen Gefilden. Also da ist sicherlich natürlich auch eine ganze Historie mit verbunden und deshalb finde ich es so wichtig, daraus zu lernen, in die Zukunft zu schauen und ganz konkret zu gucken, wie können wir Zukunft gestalten.
Also das Problem, was man in jedem DAX-Unternehmen ja inzwischen hat, respektive in allen größeren Unternehmen sowieso, dass die Frauenquote auf Management-Ebene immer noch bedeutend geringer ist als die der Männer, ist ja im Fußball besonders eklatant. Also nochmal die Frage, was sollte denn geschehen und wer muss sich da auch einbringen?
Es gibt ganz, ganz viele tolle Frauen in der Fußballwelt, wenn man sich mal genauer damit beschäftigt. Und da ist ganz viel Qualität hinter. Und das wird den Frauen im Fußball ja gerne abgesprochen. Und das stimmt einfach nicht. Katja Kraus war in Hamburg aktiv beim Hamburger SV. Mit mir eine Schiedsrichterin aktiv in der Bundesliga. Claudia Neumann, ganz bekannte Fußballkommentatorin, die sowohl nationale als auch internationale Spiele allerhöchstem Niveau entsprechend begleitet. Also es gibt ganz, ganz viel Potenzial und ganz viele tolle Frauen. Und dann muss es die Menschen geben, die in der Lage sind, tollen Frauen eine Chance zu geben, ihren Beruf auszuüben. Und an diesen Stellen sitzen halt häufig noch immer Männer. Und auch viele Männer, die bereit sind, Frauen Chancen zu geben. Also wenn ich in meine eigene Vita schaue, dann war 2017 zu meinem allerersten Fußball-Bundesligaspiel bei den Männern Dr. Reinhard Grindel, unser DFB-Präsident, und Lutz Michael Fröhlich, unser Schiedsrichterchef. Und der Weg hin zu dieser Veränderung, den hat es halt gebraucht, bis dann diejenigen, die in Verantwortung waren, auch den Mut gefunden haben, neue Wege zu beschreiten. Und wir sollten auch Männer dabei unterstützen, nach guter Qualität Ausschau zu halten und dabei zu unterstützen, wie solche Verfahren und solche Auswahlverfahren und solche Kriterien denn dann auch, wo man genau hinschauen muss. Und welche Unterstützung man da auch leisten kann. Und das finde ich wichtig.
Du hast dann, weil du jetzt auch die Repräsentanten im DFB erwähnt hast, bei deinem Abschied nochmal, also jetzt nicht nachgetreten, sondern eher geklärt, denke ich mal, kann man sagen, was dich auch gestört hat und unter anderem auch, ich weiß nicht, ob das der wahre Grund war, da können wir ja auch noch drüber reden, dass du deine Karriere dann auch beendet hast. Also du hast unter anderem gesagt, Fußball kann so viel mehr und wir lassen quasi so viele Chancen liegen. Liegt das am Fußball, liegt das am Verband oder liegt das an der Gesellschaft?
Meine Vorstellung war, dass wenn ich mal aufhöre als Fußballschiedsrichterin, dass ich mich umdrehe und dass da mindestens 10 Schiedsrichterinnen darauf warten, meinen Platz einzunehmen. Das war meine Vorstellung. Und dann habe ich aufgehört und habe mich umgedreht und dann war niemand da. Und das hat mich sehr enttäuscht zurückgelassen. Das hat mich enttäuscht zurückgelassen, weil wir es als Verband, als Gesellschaft nicht geschafft haben, in der Zeit, in der ein Role Model da war, die Strukturen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass andere Frauen in dieser Rolle folgen können. Das ist uns nicht geglückt und darauf haben wir nicht genug Energie verschwendet. Und das ist eine Chance, die wir vertan haben. Und das habe ich angesprochen. Und ich glaube, da hätten wir mehr tun können. Und es war mir ein Anliegen, zumindest dann nach dieser Erkenntnis dafür Sorge zu tragen, dass wir diese Strukturen aufbrechen, dass wir genau gucken, wie können wir Schiedsrichterinnen in ihrer Entwicklung so unterstützen, dass sie eine reale Chance haben, den Weg bis in die Bundesliga zu finden. Und das gilt jetzt nur für den Schiedsrichterinnenbereich. Da habe ich nur alle anderen möglichen Positionen jetzt gar nicht in Betracht gezogen. Und das war zu dem Zeitpunkt, stand es leider nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Und das war sehr schade und es hat mich auch betrübt zurückgelassen, weil es kein Punkt auf der Agenda war, weil es keine Priorität hatte. Und das wird jetzt besser. Und mit der Frauenfußballstrategie FF27 sind wir jetzt einfach auch in einer Position in Deutschland und rund um den deutschen Fußball, wo Frauenfußball jetzt einfach eine ganz hohe Bedeutung hat, ganz hohe Priorität hat. Die Frauenfußballnationalmannschaft ist Flaggschiff, super erfolgreich, Und mit einer Bewerbung jetzt auch wieder um die Weltmeisterschaft gemeinsam mit Belgien, den Niederlanden und Deutschland um die WM 2027 wird einfach nochmal ganz deutlich signalisiert, wo der Frauenfußball in unserer Priorität steht. Und es ist wichtig und das ist ein Signal. Und da gilt es jetzt wirklich dran zu bleiben und eben auch alle anderen Bereiche zu beleuchten. Nicht nur Spielerin, nicht nur Trainerin, nicht nur Schiedsrichterin, sondern eben auch Präsidentinnen, Referatsleiterinnen und so weiter.
Da fehlte einfach die Vision beim DFB. Und das hast du jetzt ja sehr eindrucksvoll dann auch nochmal beschrieben. Wie ist das denn in deiner neuen Heimat in England? Ich meine, da sind ja ausverkaufte Stadien, wenn Frauenfußball gespielt wird, überhaupt keine Ausnahme. Da läuft es ja den Leuten hier, selbst den Männern, zum Teil kalt den Rücken runter, wenn die sehen, wow, im Arsenal Stadion ist kein Ticket mehr zu bekommen, wenn Frauenfußball gespielt wird. Was machen die denn besser oder was haben die in der Vergangenheit schon besser gemacht oder welche Visionen hatten die oder was haben die schon umgesetzt?
Andere Länder, andere Sitten. Und das zu vergleichen, ist sicherlich nicht fair und wird auch den Kulturen überhaupt nicht gerecht. Aber was man sicherlich festhalten kann, ist, dass England natürlich ein sehr, sehr fußballbegeistertes Land ist und dass hier auch Frauenfußball schon lange eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Die Women's Super League ist eine der größten, wenn nicht die größte Liga der Welt, mit ganz hohen Einschaltquoten, mit 50% der Spiele an jedem Wochenende im Live-TV auf frei verfügbaren Kanälen zu empfangen. Also die Sichtbarkeit des Frauenfußballs ist unfassbar hoch. Man begegnet dem Frauenfußball an jeder Ecke. Die Nationalmannschaft, die englische Frauenfußballnationalmannschaft hat einen immens hohen Markenwert. Also die Repräsentanz ist einfach da. Die Gesichter, sind bekannt. Jedes Billboard, jede Werbefläche, da sieht man die Frauen durchaus eben auch wieder auftreten. Und der Fußball ist ein super Produkt. Also heutzutage Frauenfußball, zu schauen, macht einfach unglaublich viel Spaß. Und warum macht es Spaß? Weil es zum einen toller Sport ist, weil zum zweiten fantastische Athletinnen sind, die ihn bieten. Und weil zum dritten die Stadien gefüllt sind mit positiven Menschen, mit Familien, mit Kindern, die Freude am Sport haben, die ihren Idolen zujubeln, die guten Fußball zu schätzen wissen, sogar egal, welche Mannschaft ihn spielt. Und das macht den Unterschied. Diese Kultur, dieses freundschaftliche Beisammensein, dieses Zelebrieren des Events und dem Sieger auch seinen Sieg lassen, ohne die eigene Mannschaft schlecht zu sprechen. Und das ist ein besonderer Umgang miteinander. Das ist eine besondere Kultur, die wir, solange es irgend geht, auf alle Fälle bewahren wollen. Denn da muss man einfach sagen, im Umgang miteinander und im Umgang auf dem Fußballplatz und neben dem Fußballplatz gibt es sicherlich auch nicht ganz so schöne Beispiele. Und da wollen wir einfach nicht folgen.
Und macht sie denn gute oder schlechte Laune, wenn du jetzt an die Bezahlung von Fußballerinnen denkst? Wie ist das in England im Vergleich zu Deutschland?
Na, zum einen würde ich einfach gerne erstmal gleiche Voraussetzungen schaffen wollen. Also die gleichen Trainingsbedingungen, den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung, den gleichen Zugang zu sportpsychologischer Unterstützung, den gleichen Zugang zu Rasenplätzen, also zu anständigen Trainingsbedingungen. Das wäre ja schon mal ein Anfang, um einfach auch die zeitlichen, die den Athletinnen die zeitlichen Möglichkeiten einzuräumen, ihren Sport professionell auszuüben. Wenn wir da anfangen, dann können wir irgendwann auch zu gleicher Bezahlung kommen.
Ja, gleiche Bezahlung ist ja eher utopisch, denke ich mal, bis auf Weiteres. Die englische Liga ist ja inzwischen, was die finanzielle Ausstattung angeht, allen anderen um Längen voraus. Ist das in England in der Frauenliga genauso? Sind auch die Gehälter da deutlich höher?
Man muss ja immer schauen, was der, wo die Einnahmequellen dann tatsächlich auch liegen. Und natürlich sind die Fernsehrechte massives Einnahmekontingent für die Ligen und auch somit natürlich dann für die Mannschaften. Und das ist ja ein Produkt, was nicht nur in England vermarktet wird, sondern eben entsprechend auch weltweit Zugang findet. Und da liegt sicherlich auch die Besonderheit, diesen Marktwert entsprechend auszubauen.
Du hast jetzt, seitdem du in England wohnst, dich auch bei der PGMOL engagiert. Was ist da deine Rolle? Das ist die englische Schiedsrichtervereinigung, ne?
Ja, genau. Ich bin verantwortlich für die Ausbildung, Fortbildung, Auswahl von allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die im professionellen Frauenfußball aktiv sind. Also ich habe ein Team von Coaches um mich rum, die ganz eng mit mir zusammenarbeiten und die ungefähr 120 Schiedsrichter begleiten, die wir aktiv haben in unserem Bereich.
Also du hast jetzt gesagt, jede Menge Coaches, die du da auch coachen musst. Das bringt mich natürlich auf sozusagen den Werbeblock, weil natürlich hältst du auch Vorträge zu diesen Themen. Also was ist denn, welche Themen liegen dir da besonders am Herzen? Welche Botschaften möchtest du in deinen Vorträgen als allererstes vermitteln?
Female Empowerment liegt mir unfassbar am Herzen. Ich finde es so wichtig, dass wir Frauen unterstützen und auf ihrem Weg begleiten und ihre Talente entdecken, fördern und auch weiterentwickeln. Also das ist mir ein totales Bedürfnis, dass Frauen ihre Role Models eben auch wirklich wahrnehmen können, dass sie wissen, dass sie dort draußen sind, dass sie ihre Netzwerke bilden, dass sie mit ihren Netzwerken gemeinsam eben auch Ziele setzen, Ziele unterstützen und einfach auf ihre Entwicklung schauen. Das ist mir wichtig.
Ich möchte dich zum Abschluss einfach mal fragen, du hast doch jetzt in den letzten 3, 4 Jahren auch Spiele gesehen, wo du gesagt hast, wo du gedacht hast, Mensch, das Spiel hätte ich jetzt gerne gepfiffen. Fällt dir da irgendein Spiel zu ein, dass du sagst, also das wäre besonders spannend gewesen und deshalb ist schon fast schade, dass ich meine Karriere beendet habe? Oder hast du das nie bedauert?
Nein, ich muss sagen, ich habe es tatsächlich nie bedauert. Ich bin schweren Herzens gegangen, überhaupt gar keine Frage, denn schließlich hat mich die Schiedsrichterei über 26 Jahre auf dem Feld begleitet. Ich habe aber ganz, ganz viel lernen dürfen und ich habe ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die möchte ich jetzt einfach weitertragen. Ich möchte nicht, dass eine weitere Schiedsrichterin 10 Jahre darauf warten muss, dass ihr die Chance gegeben wird, ein Spiel in der nächsten Liga zu leiten. Das kann nicht unser Ansatz sein. Und das ist mir ein echtes Bedürfnis. Und das habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht. Und das genieße ich sehr. Und ich glaube, dass Menschen, die mit Leidenschaft ihren Beruf verfolgen und ihre Berufung verfolgen, erfolgreich sein können. Und ja, das ist jetzt meine Aufgabe.
Sagt Bibiana Steinhaus. Vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und deine Offenheit. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Tschüss, ihr Roland Festring.